Ja, ich meine, Erfolg haben ist nicht schlimm, oder? Also das macht schon, macht keine schlechte Laune. Insofern ist das auch ein bisschen, kann man sagen, auch ein bisschen eine Sucht.
Jetzt ist on
Definitiv.
air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Ich wünsche einen guten Tag, schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht bist du neuer, dann sei recht herzlich willkommen bei einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Ihr hört es vielleicht in meiner Stimme, ich bin immer noch etwas erkältet. Ich hoffe, dass es jetzt langsam weniger wird, aber ich denke, ihr versteht mich trotzdem gut genug. Bevor wir jetzt zu meinem heutigen Gast kommen, wie immer dem Supporter der Folge. Das ist Buffet Grandport, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Buffet Grandport ist immer daran interessiert, an jungen, neugierigen Menschen, die das Handwerk des Holz- oder des Blechblasinstrumentenmachers erlernen wollen. Denn an den beiden Standorten in Markneukirchen und Geretsried gibt es die Möglichkeit, dieses Handwerk zu erlernen. Wenn du auch am Instrumentenbau Interesse hast, dann schick doch einfach eine Bewerbung an Buffet Grandport. Den Link findet ihr in den Shownotes. Mein heutiger Gast ist Dirk Hirte. Dirk ist Tubist und wir haben sehr lange gebraucht, um einen Termin auszumachen. Man konnte er nicht, man konnte ich nicht. Dann haben wir es erstmal wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Jetzt haben wir endlich einen Termin gefunden, beziehungsweise eigentlich schon im Oktober. Und Dirk ist ein recht faszinierender Musiker. Er sagt selber von sich, er ist Übemaniac oder er war zumindest Übemaniac. Wir sprechen über Klassik und Jazz, über Erfolg und was heißt eigentlich Erfolg und kann Erfolg süchtig machen. Wir reden über Disziplin, über Willenskraft und viele Dinge. Ich will gar nicht so viel reden. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Mein heutiger Gast hat Tuba an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover studiert. Er war Stipendiat der Deutschen Stiftung Musikleben sowie Sonderpreisträger der Stadt Marl und des Landes Baden-Württemberg. Seit 2008 ist er Tubist der Badischen Staatskapelle und gastiert und spielt bei den verschiedensten Ensembles, wie dem Luzern Festival Brass Ensemble, dem Woodstock Tuba Quartett oder beim Stockholm Chamber Brass. Seit 2011 unterrichtete er zunächst als Lehrbeauftragter, dann als Honorarprofessor und seit 2015 als ordentlicher Professor für Tuba an der Musikhochschule in Karlsruhe. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Dirk Hirte.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Dirk, was ist das letzte Stück Musik, das du dir mal bewusst angehört hast, bevor wir jetzt hier das Interview machen?
Das letzte Stück Musik, was ich mir bewusst angehört habe,
ja,
war wahrscheinlich die Neukomposition von Francisco Coll, Brass Quintett, bevor ich mit Stockholm Chamber Brass das spielen musste.
Okay, wie heißt das?
Das heißt Brass Quintett, das Stück ist Ach neu so. Geschrieben für Stockholm Chamber Brass und die haben das schon in einem Konzert gespielt, bevor ich dann eingestiegen bin und das war die letzte Aufnahme, die ich mir mehrfach angehört habe, bevor ich dann nach Schweden geflogen bin.
Bist du so jemand, der sich die Sachen vorher erst anhören muss, wenn es die Aufnahme gibt? Also so vor allen Dingen dann auch fürs Orchester?
Nee, eigentlich gar nicht. Also witzigerweise, als ich damals Probespiel gemacht habe, war mein Probespielheft, also das sieht bis heute auch noch leer aus. Also da ist keine einzige Eintragung drin und ich habe keine einzige Orchesterstelle gekannt, bevor ich Probespiel gemacht habe. Und auch sonst, ich höre mir Sachen an, wenn ich weiß, dass da Alarmstufe rot ist sozusagen. Ja, dann höre ich mal rein. Aber grundsätzlich versuche ich das zu vermeiden.
Okay. Weil du frischer und unvoreingenommener an die Musik rangehen willst?
Zum einen das, ja. Und ich habe damals ganz viel Bücher gelesen über die Komponisten und mich hat eigentlich mehr interessiert, in welcher Zeit die gelebt haben und was da so los war. Und daraus habe ich mir irgendwie meine Fantasie und mein Bild gemacht, wie das vielleicht sein könnte. Und das fand ich irgendwie viel spannender, wie was zu hören, was ja letztendlich jemand auch interpretiert hat. Und damit ist irgendwie, geht ein bisschen vielleicht meine eigene Träumerei ein bisschen verloren, ja. Und das wollte ich mir irgendwie bewahren und habe mir ganz stark vorgestellt, wie das ist und wie fühlt sich das an. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, irgendwie meine eigene Dramaturgie zu finden für die Sachen. Fand ich und finde ich immer noch irgendwie schön.
Da will ich später nochmal drauf zurückkommen. Ich würde gerne so ein bisschen biografisch bei dir anfangen. Wie kam überhaupt Musik in dein Leben?
Musik kam in mein Leben über einen Musikverein bei mir zu Hause. Also das ist ganz klassisch verlaufen. Es gab damals die Auswahl, entweder Sportverein oder Musikverein, so wie es halt auf dem Dorf ist, ja. Und meine Eltern waren nicht unbedingt große Fans von Sportverein und Fußball und so. Und dann war in der Grundschule, glaube ich, so eine Instrumentenpräsentation. Und dann haben die, wie es halt so ist, meine Lippen angeguckt, haben gesagt, für Trompete sind die zu groß. Und dann haben sie gesagt, spiel doch mal Tenorhorn. Und so habe ich angefangen mit Tenorhorn spielen. Da war ich, glaube ich, 6.
Mhm. Genau. Und wie kam es dann zur Tuba?
Also das war irgendwie auch eine komische Geschichte, weil ich habe dann angefangen mit Tenorhorn spielen, hatte einen Lehrer da beim Musikverein, bin da jede Woche hin. Und das war, sagen wir, weniger erfolgreich. Also ich hatte da nicht so viel Spaß dabei, weil das war so ein bisschen alte Schule, Etüdenbücher hoch und runter. Jede Woche bist du hingekommen, im Bleistift neues Datum hingeschrieben. Wenn es nicht gut war, nochmal und so. Ne? Und das hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Ich bin heute dankbar dafür, weil es eine sehr gute Basis war für das, was ich dann später gebraucht habe, was ich damals natürlich noch nicht sehen konnte, logischerweise. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich meinen Lehrer gewechselt und habe mich umgeguckt, oder meine Eltern und ich, und dann bin ich zu einem Lehrer gekommen nach Freiburg, der hat an der Musikschule unterrichtet und auch so, und dann bin ich zu dem, und der war Jazz-Tubist eigentlich und auch ein herausragender Jazz-Bassist, also E-Bassist. Und bei dem habe ich angefangen, dann Unterricht zu haben, und der hat mir dann so Playlongs gegeben, hat mir gezeigt, wie man ein bisschen improvisieren kann. Wir haben dann ein bisschen Klavier gespielt, so ein paar Akkorde, und ich habe dazu gespielt und so. Und das hat mir dann natürlich unheimlich Spaß gemacht, weil es war für mich eine ganz neue Art, mit Musik umzugehen, weil ich das gar nicht kannte, dass es jetzt nicht ein Buch gibt, wo mit Bleistift ein Datum reingeschrieben wird, sondern dass es was Intuitives, Kreatives auch sein kann, wie man entdecken kann und so. Und der hat mich dann eingeladen nach Straßburg zu einem Konzert von dem Jazz-Tubisten Howard Johnson. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Der hat in den 90ern so eine Band gehabt, die heißt Gravity, oder sogar in den 80ern schon. Und die haben mit 6 Tuben und Rhythmusgruppe sind die um die Welt gereist und haben Jazz gespielt. So wie John Sass damals aber das war aus Amerika. Und der Jürgen, mein damaliger Lehrer, war eingeladen für diese Europa-Tour mit denen zu spielen. Und dann bin ich nach Straßburg gefahren mit meinem Papa, und dann sind wir da hingekommen und haben das Konzert gehört, und das war für mich unglaublich, dass das geht und wie toll, ja. Also hat mich wahnsinnig, wahnsinnig von Socken gehauen, und auf der Heimfahrt habe ich dann zum Papa gesagt, ich würde gern Tuba spielen. Und meine Eltern haben ja mit Musik gar nichts am Hut, also sie mögen das und so, aber sie haben jetzt das nie hobbymäßig oder so gemacht. Aber mein Vater konnte es irgendwie super verstehen, weil es ihn auch, also mir hat es auch gut gefallen. Genau, und dann habe ich meine erste Tuba bekommen und bin dann umgestiegen quasi vom Tenorhorn auf die Tuba beim selben Lehrer und habe dann beim Musikverein weiter Tenorhorn gespielt lange Zeit, bis ich dann einigermaßen Tuba spielen konnte. Und so hat sich das quasi entwickelt, und es war irgendwie von Anfang an so eine Liebe, weil ich inspiriert war von diesem Konzert. Also gar nicht, dass jemand gesagt hat, du musst es tun, sondern es war meine Entscheidung, weil ich das so herausragend fand, das Erlebnis. Und so hat die Reise begonnen.
Glaubst du, dass es, weil du ja eh schon gesagt hast, das ist so die Basis gewesen, dass Tenorenspielen gar nicht so schlecht ist als Einstieg, weil man eher vielleicht über so Melodien kommt? Also als Melodieinstrument?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ziemlich individuell. Also natürlich wirst du wahrscheinlich mehr Melodien spielen auf dem Tenorhorn. Das ist ja am Anfang wahrscheinlich logisch. Wobei ich denke, dass wir mittlerweile schon so weit sind, dass man auch mit Tuba beginnen kann und schöne Melodien spielen kann, wenn man das möchte. Aber es ist natürlich auch relativ klassisch, dass man sagt, mit der Körpergröße und so, ne? Erstmal mit Tenorhorn oder Euphonium anfangen und dann später wechseln. ich glaube, dass das mehr, also klar spielt die körperliche Voraussetzung, glaube ich, mehr eine Rolle als die Melodie, wobei ich glaube, das ist echt lehrerabhängig. Ja? Wenn du einen Lehrer hast, der dich inspiriert und der den Unterricht so gestaltet, dass es dir Spaß macht, auch eine Melodie spielen lässt, ich glaube, dann kann das, ist das gar nicht so unbedingt melodieabhängig, so, denke ich.
Warum ist aus dir dann ein klassischer Tubist geworden und kein Jazzer?
Das ist eine ganz berechtigte Frage. Ich bin ja dann am Anfang, habe ich dann in Freiburg im Freiburger Schüler Jazzorchester gespielt. Das ist so eine Jugendbigband, die rekrutiert sich aus allen Schulen in Freiburg. Und da gab es einen Leiter, der heißt Herbert Schiffels. Der ist, weiß nicht, ob der noch Vorsitzender vom Jazzhausverein in Freiburg ist oder auf jeden Fall war er es und auch ein Lehrer am Gymnasium. Ganz super cooler Typ, wirklich, hat es total verstanden, so eine lässige Truppe am Leben zu halten. Wir haben immer samstagmorgens von 9 bis 12 geprobt und waren immer alle da, super begeistert. Und da habe ich lange mitgespielt und bin dann auch, da gab es dann so kleinere Gruppen, wo wir dann im Jazzhaus gespielt haben und in verschiedenen Clubs und so. Und dann kam irgendwann das Thema Jugend musiziert. Und mein Lehrer hat dann gesagt, ob ich nicht Lust hätte, da mitzumachen, weil es einfach nochmal irgendwie ein Schritt ist und so. Und hat aber gesagt, es wäre vielleicht gut, wenn du zu meinem Lehrer gehst. Und der Jürgen hat in Freiburg studiert bei George Monk und hat gesagt, weißt du was, ich rufe den an, vielleicht kannst du an die Hochschule mal bei dem Unterricht nehmen für Jugend musiziert. Wäre vielleicht keine schlechte Idee, weil ich glaube, ich kann dir da bedingt weiterhelfen. Und dann bin ich dahin und dann, weiß ich noch, habe ich Händel vorgespielt und habe das gespielt wie eine Swingnummer, ja? Also, weil ich es gar nicht anders kannte. Und der hat dann geschmunzelt und hat gesagt, also das klingt so gut und schön, es ist natürlich stilistisch nicht ganz richtig, aber das kriegen wir hin. Und so habe ich dann angefangen, bei dem regelmäßig Unterricht zu nehmen und habe dann quasi mit Jugend musiziert, bin ich dann in diese klassische Schiene reingerutscht. Und dazu kam dann noch, dass viele Musikvereine aus der Umgebung dann auf mich aufmerksam geworden sind. Das heißt, ich wurde dann eingeladen, zu Wertungsspielen mitzufahren. Und dann gab es natürlich auch ein bisschen Geld in die Kasse, sodass der Anreiz eine Mischung aus wirtschaftlichem Aspekt und natürlich dann auch musikalischem Aspekt war.
Wann kam dann für dich die Entscheidung zu sagen, okay, das läuft gerade so gut, ich mache das als Beruf?
Das kam früh. Also nach dem ersten Jugend musiziert, war ich ja dann gleich irgendwie beim Bundeswettbewerb und so und habe dann in meiner Altersgruppe, ich glaube, damals einen zweiten Preis gemacht. Es gab keinen ersten Preis. Und dann bin ich ins LJO Baden-Württemberg, ins Landesjugendorchester gekommen. Habe da Strauß Don Quixote nochmal mit dem Euphonium gespielt. Das war auch ganz witzig. Das war dann mein Debüt im LJO, war mit dem Euphonium Strauß Don Quixote. Ich wusste überhaupt nicht, auf was ich mich da einlasse. Hat Gott sei Dank alles geklappt. Sodass ich dann relativ schnell in dieser Schiene drin war. Und wenn du im LJO bist und in dieser Jumu-Familie, dann lernst du natürlich zwangsläufig automatisch nur Leute kennen, die in diesem Bereich auch sind. Und dann ist irgendwie die Schiene relativ schnell klar, dass ich das wahrscheinlich dann beruflich machen werde, weil es lief gut, es war erfolgreich. Ja, es ging dann so weit, dass ich nach der 11. Die Schule auch abbrechen wollte und direkt Musik studieren wollte. Das haben meine Eltern Gott sei Dank unterbinden können, weil sie gesagt haben, mach dein Abi und danach kannst du tun und lassen, was du willst. Aber das wird auf jeden Fall zu Ende gemacht. Ich bin ihnen heute dankbar und war ihnen damals auch sehr schnell dankbar dafür. Aber das war relativ schnell klar. So mit 15, 16 war das eigentlich klar, wo die Reise hingeht.
Wie würdest du dein Studium jetzt rückblickend beschreiben? Also warst du ein guter Student? Fleißiger Student?
Ja.
Ja?
Also ich würde sagen, ich habe ja nicht lang studiert, ne? Bis ich eine Stelle hatte. Ich habe es bis Anfang 4. Semester gebracht. Ich würde sagen, ich war vielleicht ein bisschen zu ehrgeizig. Im Nachhinein. Also ich war schon ein Übemaniac, muss man wirklich sagen, und habe von mir wahnsinnig viel erwartet und habe immer 120% geben wollen. Und im Nachhinein war das ein bisschen schade, weil so früh die Stelle kam und so früh ich quasi mein Studium beendet habe, was ich hätte vielleicht ein bisschen länger studieren können. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Aber die Studienzeit war eine unglaublich intensive, unglaublich arbeitsreich. Natürlich haben wir auch gefeiert und so, klar, aber Üben stand im Vordergrund, absolut. Gab es überhaupt kein Vertun.
Woher kam das? Also woher kam der innerliche Antrieb zu sagen, das muss einfach so sein?
Boah, das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, also ich hatte auf jeden Fall einen wahnsinnigen Erfolgshunger. Wenn du Jumu dann, als ich dann das letzte Mal Jumu musiziert gemacht habe, uns ging nur noch darum, quasi dann die Maximalpunktzahl auf allen Ebenen zu holen, dass man möglichst viele Sonderpreise kriegt und möglichst viel einheimst und das auch unter den Freunden so war, ne? Also, dass man schon gescheitert ist, wenn man quasi weniger macht. Und die Spirale dreht sich natürlich dann, weißt du, wenn man untereinander sich so hochstachelt, dann denkst du, dass das schon normal ist, ne? Obwohl es gar nicht, es ist ja überhaupt nicht, es ist ja alles andere als irgendwas, ja. Sodass dann klar war, dass, okay, wenn ich studiere, dann will ich auch erfolgreich sein. Und ursprünglich wollte ich ja Solist werden und Wettbewerbe gewinnen. Und das habe ich am Anfang vom Studium, habe ich dann gleich auch angefangen mit Wettbewerben. Aber das zu gewinnen am Anfang eines Studiums, das ist fast unmöglich, weil du die Erfahrung gar nicht hast auf der Bühne und auch die Stücke in Level haben, wo du brauchst einfach Zeit. Ja? Ich habe ganz gut abgeschnitten, aber ich habe jetzt nie einen Preis gemacht. Und dann habe ich meine heutige Frau damals kennengelernt und die hat dann gefragt, wovon wir denn später mal leben wollen, falls wir länger zusammenbleiben. Weil vom Tuba-Solist sein wird es wahrscheinlich ein bisschen eng. Und sie hatte damals schon eine Aushilfsstelle im Orchester, sodass ich dann in diese Orchesterwelt reinschnuppern konnte. Und dann war relativ klar, okay, dann mach ich mal ein Probespiel in Stuttgart an der Oper und schau mal, wo ich stehe und so. Und habe aber dafür natürlich geübt wie ein Verrückter und es ging gleich gut. Und dann war das nächste Probespiel in Karlsruhe und es ging auch gut. Und dann war das relativ schnell erledigt. Aber ich glaube, es war eine Mischung zwischen wahnsinnig Ehrgeiz, das Umfeld war auch irgendwie so hochgesteckt, dass das irgendwie normal war. Und auch, ja, ich meine, Erfolg haben ist nicht schlimm, oder? Also das macht keine schlechte Laune. Insofern ist das auch ein bisschen, kann man sagen, auch ein bisschen eine Sucht. Mhm. Definitiv.
Ich habe ein Interview oder einen Ausschnitt gefunden von dir, wo du selber sagst, dass Bescheidenheit und Demut kamen durch deinen Lehrer, der dir gesagt hat, dass Gewinnen nicht alles ist. Hat der dich runtergeholt?
Ja, definitiv. Also es kam so weit, dass wir hatten mal eine Klassenstunde im Studium, wo ich vorgespielt habe. Und ich war nicht zufrieden mit dem, was ich gespielt habe. Und er hat mir gesagt, das war sehr gut. Also wirklich. Und ich konnte das nicht für mich akzeptieren, dass er das gesagt hat, weil es war für mich nicht gut. Und es ging schon viel darum, dass er auf die Bremse getreten ist und gesagt hat, so, mach jetzt mal ganz ruhig. Ja? Es ist alles okay. Du machst einen super Job und so. Aber das hat noch... Also er hat mich runtergebracht, ja, aber die Zeit hat mich dann auch runtergebracht, ganz ehrlich. Also es ist natürlich in der Phase dann schwierig, ja, aber es sind auf jeden Fall etliche beruhigende Worte gefallen und auch relativierende.
Okay, aber du sagst ja selber, du konntest das ja am Anfang nicht annehmen von ihm. Also weil wenn er sagt, dass es war gut und du sagst, das war aber nicht gut für dich, wie kommt man dann zusammen? Oder ist das eher so eine, er macht das jede Woche und irgendwann macht es Klick, dass es okay ist?
Nee, jede Woche hat er das gar nicht gemacht. Er hat es nur gemacht, wenn ich tatsächlich übertrieben habe. Und dann, ich konnte das in dem Moment, wo er das sagte, nicht annehmen. Aber natürlich ein paar Tage später, ohne darüber zu sprechen, denkt man natürlich darüber nach. Und man weiß ja innerlich, dass es ja richtig ist, was er sagt. Und so haben wir uns verstanden. Also er hat, glaube ich, ganz genau gewusst, dass das ankommt. Aber bewusst darüber gesprochen, so haben wir nicht.
Wie unterscheidet sich der Dirk von heute zu damals?
Verständnisvoller gegenüber Kolleginnen und Kollegen sozusagen. Ruhiger. Mehr Wissen, was man hat sozusagen. Also nicht dauernd auf der Suche sein nach irgendwas, wobei mir das bis heute schwerfällt. Es ist alles ein bisschen ruhiger.
Du hast gesagt, du würdest rückblickend vielleicht länger studieren wollen. Was glaubst du, hätten dir mehr Semester gebracht?
Naja, ich glaube, dass es natürlich so ein Studium beinhaltet ja ganz viel. Also es gibt ja den Weg, dass du quasi dein Probespielkonzert übst und die Orchester stellen und dann ein Probespiel machst. Ich glaube, dass so ein Studium viel mehr beinhalten muss und kann. Und bei mir war der Anfang so, dass ich natürlich viel Repertoire gelernt habe für die Wettbewerbe und dann habe ich meine Probespielsachen gelernt und alles andere, was ich heute mache, das kam dann erst später. Und ich bin ja nicht stehen geblieben nach der Orchesterstelle. Und die Gefahr ist natürlich dann immer, wenn man stehen bleibt, dass man dann nicht so viel kennt, was man eigentlich kennen könnte. Insofern ist vielleicht ein längeres Studium, ist vielleicht gar nicht schlecht, möglichst vielfältig zu werden. Und vielleicht hätte es mich auch ein bisschen mehr oder ein bisschen früher runtergebracht zu sehen, was Musik alles sein kann. Dass Musik eben nicht nur eine elitäre Geschichte ist oder eine Leistungsgeschichte, sondern dass es auch einfach schön sein kann, gemeinsam zu musizieren auf einem Fest und das die gleiche Daseinsberechtigung hat, wie wenn du eine Orchesterstelle hast. Was ich heute weiß und wofür ich unheimlich dankbar bin, aber das war für mich am Anfang nicht so klar.
Wir machen eine kurze Pause für einen weiteren Supporter dieser Folge und das ist die Konzertmeister-App. Ich bin viel unterwegs als Musiker und als Dirigent und da gilt es, die Termine gut zu planen, Proben gut vorzubereiten und zu wissen, mit wem habe ich es überhaupt zu tun? Wer kennt es nicht, gerade als Dirigent, wenn verschiedene Kanäle benutzt werden? Der eine sagt per E-Mail ab, der andere per WhatsApp, dann kriegt man noch einen Anruf und man verliert relativ schnell den Überblick. Ich habe jahrelang versucht, ein Tool zu finden und das habe ich jetzt im Konzertmeister für mich gefunden. Der Vorteil der Konzertmeister-App ist, ich habe alle Termine auf einen Blick. Ich kann meine verschiedenen Vereine, meine verschiedenen Ensembles, in denen ich spiele, in diese App einpflegen und habe alles auf einen Blick. Die Rückmeldungen geschehen sogar in Echtzeit, sodass ich kurzfristige Änderungen auch auf einen Blick sehe, wer ist da, wer ist nicht da. Das erleichtert mir die Probenvorbereitung. Die Terminerstellung an sich ist total einfach. Mit ein, zwei Klicks sind die Termine erstellt. Und für mich eines der Highlights ist die Kommunikationsfunktion, die ich einstellen kann, wo ich sie brauche, sodass auch zu dem jeweiligen Termin die Kommunikation da stattfinden kann und ich nicht in irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten nachschauen muss, ob sich da drauf vielleicht jemand gemeldet hat oder ich finde einfach die Rückmeldung nicht mehr. Das ist total einfach. Für mich ein ganz, ganz großes Plus ist der Support, denn die Macher hinter der Konzertmeister-App sind selbst Musiker und verstehen die Bedürfnisse, die man hat und man bekommt relativ schnell Antwort und Hilfe. Wenn ihr die Konzertmeister-App noch nicht ausprobiert habt, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes und ich verspreche euch, die Planung wird deutlich leichter. Jetzt geht's weiter mit der Folge. Wie kam es dazu, dass du dann Professor geworden bist? War das so diese Sache, okay, also schwingt da noch so ein bisschen das mit, okay, Tuba-Solist allein reicht nicht, Orchester macht zwar Spaß, aber irgendwie muss da noch mehr kommen?
Das ist schwer zu sagen, weil alles, was nach der Orchesterstelle quasi passiert ist, ist auch ein Stück weit Glück. Ja? Also, dass jetzt die Hochschule in Karlsruhe mich fragt, ob ich Lehrbeauftragter werden möchte, ohne dass ich gefragt habe, war reines Glück. Und mein Lehrer und die Lehrer, die in Karlsruhe arbeiten, haben ja miteinander gesprochen und die haben sich ausgetauscht, ob ich für den Job sozusagen in Frage kommen könnte. Und die haben dann ausgemacht, dass es so ist. Und daraufhin wurde ich gefragt. Und ich war damals ja erst 26. Und ich habe dann meinen Lehrer angerufen und habe gefragt, du, was denkst du, soll ich das machen? Also es wäre natürlich eine tolle Chance und wäre natürlich wirklich nochmal auch ein neuer Schritt. Und es ist in der gleichen Stadt und so. Und er hat dann gesagt, ja, mach das auf jeden Fall, wir haben das schon besprochen und ich schicke dir Studenten erstmal, die vielleicht bei mir die Aufnahmeprüfung nicht bestehen, sodass du anfangen kannst. Aber sei dir bewusst, dass du Fehler machen darfst und Fehler machen wirst, weil das ja gar nicht anders geht. Und das habe ich für mich, ich habe es für mich nicht nur als nächsten Schritt, natürlich auch als nächsten Schritt, aber auch so gesehen, dass ich auch mit mir mehr in die Reflexion gehen kann, weil ich natürlich in dem Moment mich auch mehr hinterfragen muss, was mache ich, wie beurteile ich jemand? Und das fand ich irgendwie eine gute Kombination. Dann habe ich das angefangen und dann lief das gut und das war relativ erfolgreich von Anfang an. Und dann kam diese Honorarprofessur und dann kam die ordentliche Professur. Da war ich dann 30 und dann habe ich gedacht, ja, also das war dann auch irgendwie, ging auch irgendwie steil geradeaus, aber ich habe mich unglaublich engagiert und ich hab das wahnsinnig gern gemacht. Du machst bis heute wahnsinnig gern. Und so kam das. Aber das war mehr eigentlich ein glücklicher Umstand, dass ich so früh gefragt wurde.
Wenn man dich so ein bisschen auf Facebook verfolgt, postest du ja regelmäßig von deinen Schülern, die irgendwelche Stellen gewinnen oder Wettbewerbe gewinnen und so. Was vermittelst du im Unterricht, dass das so gut klappt?
Boah, das ist schwierig zu sagen, weil ich versuche wirklich jedem Studenten das zu geben, was er braucht. Und das ist natürlich unglaublich, das kann man ja nicht so pauschal sagen. Was ich versuche, ist, dass wir gemeinsam sind. Wir sind ein Team und ich bin immer da. Man kann mich immer anrufen oder mir schreiben, wenn es irgendwas gibt, was nicht läuft. Wir können auch mal einen Unterricht gar nicht spielen, sondern einfach nur sprechen, wenn es das ist, was derjenige oder diejenige braucht. Ich möchte, dass wir ein Team sind und dass es ganz klar ist, dass ich versuche, jedem möglichst viel an die Hand zu geben, dass er weiß, was er vielleicht in welchem Augenblick braucht, um sich zu verbessern. Wir trainieren viel, wie es sich anfühlt, auf der Bühne zu sein. Wie verhalte ich mich da? Wie gehe ich mit Applaus um? Wie gehe ich mit dem Druck um, der da ist? Wir versuchen intern den Druck so zu halten, dass wir wissen, dass von außen Druck da ist, aber dass wir von innen uns dann nicht noch mehr Druck machen müssen. Der ist ja sowieso schon da, müssen wir uns nicht noch mehr machen. Und es ist die ganze Zeit ein Weichen stellen und das Gaspedal quasi austarieren. Ja, wer braucht jetzt ein bisschen einen Push? Wer braucht vielleicht gerade das Gegenteil? Wer hat Ängste? Ja, wie können wir mit denen umgehen? Wie ist der familiäre Background von den Leuten? Warum haben sie vielleicht gewisse Schwächen, die wir dann gemeinsam besprechen? Wir versuchen viel damit zu arbeiten, dass wir sagen, wir bekämpfen Ängste nicht, sondern wir nehmen sie an und lernen sie zu lieben und mit ihnen zu leben, weil dann werden sie weniger. Sie werden nicht weniger, wenn wir dagegen kämpfen. Wir versuchen viel so zu arbeiten, dass wir unsere Stärken stärken und unsere Schwächen kennen. Und bis jetzt ist, glaube ich, ganz gut. Aber ich bin die ganze Zeit am Weitergucken und Lesen, was es für Möglichkeiten gibt und zu überlegen, was können wir noch verbessern, wo können wir uns vielleicht noch entwickeln, aber ohne jetzt so rastlos nervös zu sein, sondern einfach zu gucken, was gibt's, wer hat was geschrieben. Ich versuche mich sehr viel an Nicht-Musik-Sachen zu orientieren, im Leistungssport zum Beispiel oder Verhaltenspsychologie oder so, weil ich glaube, dass das viel spannender und interessanter ist, wie was zu lesen von jemand, der das gleiche Genre macht wie ich.
Ich habe unglaublich viele Fragen dazu. Mal sehen, ob ich sie alle unterbringe. Meine erste Frage ist erst, also das klingt ja alles sehr, sehr ganzheitlich bei dir. Hast du das selber auch so erfahren im Studium? Dass es nicht nur darum geht, okay, das Stück muss gut sein und hast du genug geübt und so, sondern wie geht's dir? Was macht dein Background? Warum ist das gerade so?
Ja, das hat sich aber daraus ergeben, dass ich ein Jahr lang mit meinem Lehrer zusammengelebt habe in der WG während meinem Studium.
Ach so, okay. Wie das?
Naja, das hat sich so ergeben. Also das erste Jahr habe ich in einer Wohnung gewohnt und im zweiten Jahr ist dann bei ihm quasi der Hornprofessor ausgezogen und dann hat sich ergeben, das war direkt neben der Hochschule. Er wohnt ja in Kopenhagen, das heißt, er war ja nicht immer da und so hat sich ergeben, dass wir ein Jahr uns eine Wohnung geteilt haben, wenn er da war. Und somit kamen natürlich auch persönliche Gespräche zustande, morgens beim Frühstück oder er wusste von meinem Background und ich habe mit seinem Sohn morgens irgendwie im Flur Fußball gespielt. Insofern hat sich das automatisch dadurch ergeben. Wobei das immer klar war, dass sobald wir die Wohnung verlassen, dann ist die Rollenverteilung, also ist einfach klar, dass das, was da passiert, hat mit dem, was in der Hochschule ist, nichts zu tun. Und das haben wir immer klar getrennt. Insofern hatte ich eine persönliche Bindung, ja, und es hat sich automatisch ergeben, dass ich nach den Sachen natürlich gefragt wurde.
Okay. Kannst du mit deinen Schwächen umgehen? Oder konntest du damals mit deinen Schwächen umgehen?
Ich kann nicht pauschal Ja und nicht pauschal Nein sagen. Ich glaube, früher konnte ich schlechter mit meinen Schwächen umgehen. Ich glaube, ich weiß um meine Schwächen sehr gut. Es gibt Tage, an denen kann ich damit besser umgehen und an manchen Tagen nicht so gut. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich meine Schwächen kenne, dass ich damit sehr gut leben kann. Es gab 2, 3 Schwächen, mit denen habe ich lange sozusagen gehadert, weil sie dazu geführt haben, dass ich nicht so erfolgreich war, wie ich mir das gewünscht habe.
Darf ich fragen, welche?
Ja, ich habe nie einen Wettbewerb gewonnen. Damit habe ich wahnsinnig lange gehadert und wahnsinnig lange mit mir gerungen. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass ich mich unglaublich gepusht habe und dass ich gar nicht auf die Bühne gehen konnte und frei sein konnte, weil ich mir so einen Druck gemacht habe. Und das hat mich lange wahnsinnig geärgert, weil ich heute sehe, dass das mit ein Hauptgrund war, dass es nicht geht. Ich war auch noch nicht bereit, auf der Bühne zu sein und wirklich was zu präsentieren. Ja, es war eher so, wie wenn ein Boxer in den Ring steigt, so ein bisschen, ja, dieses Gefühl. Und das hat mich wahnsinnig geärgert und damit habe ich lange gehadert, dass ich das einfach nicht konnte zu dem Zeitpunkt. Und heute weiß ich um meine Schwächen und ich würde sagen, im Berufsleben kann ich damit wahnsinnig gut umgehen und im Privatleben, wie wir alle, gelingt es mal mehr und mal weniger.
Was würdest du jetzt mit einem Studenten machen, der jetzt ankommt und du siehst, da sitzt jemand, der ist genau so, wie ich damals war?
Ich würde versuchen, nicht genau das Gegenteil zu machen, weil das ist psychologisch genau die gleiche Handlung und wird dazu führen, dass es, das wird nicht gehen. Ich würde versuchen, meine Trigger nicht so sehr bedienen zu lassen, weil das ist ja die größte Gefahr, ne? Dass der Mensch mich quasi genau da triggert, wo ich reagiere und damit ich so reagiere, wie ich es nicht soll. Das ist ja bei Menschen, die genau gleich sind, ist das ja immer so der große Punkt, ne? Dass die erwischen dich genau irgendwo und dann reagierst du und im Nachhinein denkst du, das hätte ja genau nicht so sein sollen. So das versuche ich wirklich von Anfang an dann zu beherzigen und dann ist Balance, 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 Balance.
Okay. Du hast vorhin gesagt, du versuchst irgendwie innerhalb der Klasse damit umzugehen, dass von außen Druck kommt, aber dass man von innen nicht auch noch sich Druck aufbaut. Wie schafft ihr das? Weil wenn ich jetzt also einmal an mein Studium zurückdenke oder das, was du erzählst, dann ist ja der Druck von innen heraus ja schon selber gemacht. Also wie schaffe ich das innerhalb der Klasse so zu machen, dass klar ist, okay, von außen ist ein gewisser Erwartungsdruck da, weil der Job das ja auch verlangt. Aber wie halte ich den Druck innerhalb der Klasse in Balance, um deine Worte mal zu benutzen?
Das ist eine schwierige Frage. Das müsstest du wahrscheinlich die Studenten fragen, ob das mir gelingt. Ich versuche es, ich probiere es so zu machen, dass ich versuche, alle gleich zu behandeln, dass ich versuche, jeden so zu behandeln, wie er auf seinem Niveau ist. Das heißt, ich lobe jeden und ich kritisiere auch jeden. Und wenn wir eine Klassenstunde haben, dann mache ich das vor allen auch. Und zwar immer mit dem Verständnis, ich will niemanden fertig machen oder ich möchte niemanden was Böses. Es geht wirklich nur um das Fach. Und wenn wir zusammensitzen und wir uns gegenseitig kritisieren oder was uns loben, dann bleibt das auch da. Und es gibt aber natürlich auch Themen, die Studenten mit mir besprechen, wo nicht alle dabei sind. Und die bleiben dann aber auch bei mir. Ja. Und natürlich ist so eine Klasse ein Stück weit auch ein Haifischbecken. Das ist ja völlig klar. Ich meine, jeder ist am Ende ja dann alleine unterwegs. Aber trotzdem versuche ich, dass die Quartett spielen zusammen, dass sie einfach was machen, ja. Und ich versuche wirklich jeden auf dem Level zu behandeln, auf dem er sich befindet, und jeden auch da abzuholen und nicht irgendwie zu sagen, du, schau mal, was der spielt, oder so. Weil das wissen die ja selber, das muss ich ja nicht sagen. Also das ist ja irgendwie so relativ logisch, ja. Und insofern habe ich das Gefühl, dass das ganz gut geht. Aber das ist ein Drahtseilakt, definitiv. Vor allem, wenn es natürlich ein paar Leute gibt, die irgendwie erfolgreich sind, ja, dann das ist ein Drahtseilakt. Und ich versuche es bestmöglich zu machen. Und bis jetzt, glaube ich, geht es auch ganz gut. Hoffen wir, dass es so bleibt, ja. Aber das ist wirklich nicht einfach, klar.
Du hast vorhin selber gesagt, du liest sehr viel. Du hast, ich meine, 2019 war das, bei dem Jahr bin ich mir gerade nicht mehr sicher, du hast einmal so ein Buch gepostet, Die Macht der Disziplin, wo ja relativ viel auch dann für dich passiert ist. Du schreibst selber, eigentlich wollte ich ein besserer Lehrer werden, und hast viel für dich mitgenommen, hast dann 42 Kilo auch dann noch abgenommen, was ja beachtliche Leistung ist. Also Macht der Disziplin, wenn ich das den Titel höre und das, was du jetzt so die letzten Minuten erzählt hast, habe ich jetzt nicht so zwingend das Gefühl, dass Disziplin bei dir eigentlich ein schwieriges Thema ist.
Nee, ist es gar nicht. Aber ich habe das Buch, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Auf jeden Fall habe ich das Buch gekauft, weil es in dem Buch wird ja eigentlich erklärt, was das ist. Ja? Also was ist Willenskraft und Disziplin? Und warum hat das so einen negativen Touch? Ne? Weil, also wenn wir über Selbstdisziplin sprechen oder jemand ist diszipliniert oder jemand hat eine unheimliche Willenskraft, dann ist es auf der einen Seite was uns fasziniert, und auf der anderen Seite ist aber auch was, wo man immer sagt, boah, der ist krass. Ja? Also da müssen wir ein bisschen. Und ich habe überlegt, okay, was kann ich denn den Studenten mitgeben? Also wenn sie ein Problem haben mit Disziplin oder mit Willenskraft, wie kann ich diese Sachen verstehen? Ja, also um vielleicht was an die Hand zu geben, dass derjenige das besser, irgendwie besser damit umgehen kann. Das war eigentlich der Sinn, warum ich das Buch angefangen habe zu lesen. Und es war ein sehr interessantes Buch, und es war super aufschlussreich. Es ist eigentlich eher ein psychologisches Buch, wo es um Studien geht und über die Zeit, warum Disziplin und Willenskraft irgendwie mehr und mehr negativ behaftet worden sind, und geht irgendwie ganz früh los, und dann kommt diese Anti-Autoritär und bla 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 und so. Genau, und dann stand da am Ende, dass man irgendwie einen Selbstversuch sich überlegen soll oder ausprobieren soll, weil man Willenskraft trainieren kann. Also es ist möglich, das zu trainieren. Und dann habe ich mir überlegt, ja, irgendwie cool, was kann ich mir denn selber für eine Aufgabe stellen, um das bei mir zu testen, quasi eine Selbststudie zu machen. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich ein bisschen Gewicht verlieren würde, wäre das eigentlich gar nicht so blöd. Also wäre vielleicht ziemlich cool. Genau, und dann bin ich in die Klasse und habe meinen Studenten gesagt, dass ich das gelesen habe und dass ich jetzt eben versuche, ob es funktioniert. Und ich quasi mich als Proband zur Verfügung stelle. Und das hat dazu geführt, dass ich dann 43 Kilo abgenommen habe in 7 Monaten. Das war so das Endergebnis von dem Versuch. Also hat funktioniert.
Also was ist denn laut dem Buch Disziplin?
Also zunächst müssen wir sagen, dass Disziplin und ist gleich Willenskraft, dass das irgendwie das Gleiche ist, weil in Englisch heißt das Buch The Power of Will. Also es geht in erster Linie um Willenskraft. Also in dem Buch wird beschrieben, dass Willenskraft wie ein Muskel funktioniert. Und du hast einen Muskel am Tag sozusagen, ja. Und wenn dieser Muskel ermüdet, dann wird er einfach müde. Und deswegen sind einfach Dinge erklärbar, warum wir an Dingen scheitern. Ne? Je mehr Willenskraft wir für alltägliche Dinge brauchen, desto weniger haben wir übrig für nicht alltägliche Dinge. Also wenn Aufstehen uns schon wahnsinnig viel Energie kostet morgens, weil wir keine Lust haben, dann ist schon mal ein gewisser Prozentsatz der Willenskraft schon mal aufgebraucht fürs Aufstehen. Dann Frühstück machen, keine Ahnung, arbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir uns unseren Tag angucken und wir überlegen uns, was kostet uns alles Willenskraft und wie viel, sehen wir relativ schnell, wie viel Platz wir noch haben für Üben zum Beispiel. Ne? Dann, je länger der Tag voranschreitet, wird unser Gehirn, braucht Zucker zum Funktionieren. Das heißt, wird es weniger, sinkt auch unsere Willenskraft, weil das Gehirn einfach Heißhunger kriegt nach Material, um wieder zu funktionieren. Deswegen greifen wir dann am Ende des Tages auch nochmal zu einem Maß oder sowas. Weil du einfach dann irgendwie, deine Willenskraft ist schon relativ erschöpft, das Gehirn muss nochmal was leisten, also brauchst du irgendwas. Und somit war mir relativ klar, dass ich nur quasi Willenskraft aufbringen kann für diese Abnehmerei und Sport machen und so, wenn ich dafür Platz schaffe. Sonst funktioniert es gar nicht. Und so habe ich dann quasi angefangen, Dinge, die mir im Alltag vielleicht schwerer fallen, mir leichter zu machen. Und ich versuche auch meinen Studenten zu erklären, wenn ihr morgens schon Schwierigkeiten habt mit Aufstehen, das kostet schon so viel Energie, das wird hinten raus dann knapp. Ja? Strukturiert euren Tag. Ja? Überlegt euch, wann ihr Wäsche wascht, wie ihr einkaufen geht. Und ihr seid jetzt selbstständig und es ist niemand mehr da, der euch das sagt, wie das geht. Aber ihr müsst gucken, dass ihr Willenskraft frei macht für euer tägliches Üben, weil das ist ja euer Hauptding. Und da gab es auch eine ganz interessante Geschichte von einer Paartherapeutin, glaube ich, war es, die beschrieben hat, dass ein Ehepaar kam und gesagt hat, es geht irgendwie nichts mehr und bei uns ist irgendwie, sieht es ganz schlecht aus. Und dann hat sie gesagt, ja, wie ist denn euer Tag? Und dann hat sie gesagt, ja, wir kommen eigentlich beide so um 6, 7 nach Hause von der Arbeit und dann können wir eigentlich kaum noch irgendwie miteinander reden und so. Ne? Wir sind beide abgeschafft und müde. Und die Empfehlung war dann, sie sollen mal um 3 Uhr nach Hause kommen. Und dann haben die gesagt, das ist ja furchtbar, dann haben wir noch mehr Zeit miteinander. Dann geht ja gar nichts mehr. Aber es sollte ja genau das Gegenteil bewirken, dass eben noch mehr Willenskraft da ist, einander zuzuhören und füreinander da zu sein und miteinander noch was zu tun, weil die Willenskraft eben nicht schon komplett aufgeschöpft ist von der Arbeit. Und das finde ich eigentlich, standen noch mehr so Sachen drin und fand ich eigentlich alles ganz spannend.
Klingt auch spannend, weil ich mir gerade überlege, ob das nicht in der Schule auch relevant wäre, immer mehr in Betracht zu ziehen, um dann auch, also ist ja klar in der Ganztagesschule, dass die Schüler am Schluss einfach keine Lust mehr haben und keine Energie mehr haben. Ob man nicht auch dahingehend so ein bisschen Stundenplan plant. Die Frage aber ist jetzt nochmal an dich. Also du hast gesagt, du hast Dinge dir vereinfacht. Was zum Beispiel?
Ich habe zum Beispiel versucht, meinen kompletten Alltag als selbstverständlich anzusehen und Zeit, die ich mit gewissen Dingen verbringe, als Freizeit zu deklarieren. Spülmaschine ausräumen, Essen machen, keine Ahnung. So ganz viele Sachen, die halt so im Alltag anfallen, wo man manchmal denkt, so, die habe ich für mich versucht, als Freizeit zu erklären. Und am Anfang war das ziemlich komisch, aber es hat jeden Tag besser geklappt. Und es war für mich dann irgendwann, ja, jetzt mache ich das und ich genieße es, ist doch schön. Also höre ein bisschen Musik zu irgendwas oder so. Also dass es einfach so diese alltäglichen Dinge, dass da nicht mehr so viel Willenskraft sozusagen gebraucht wird. Und ich habe auch versucht, aus dieser ganzen Essensthematik und Sportthematik Emotionen fernzuhalten, indem ich das als Studie betrachte. Also quasi nicht mich zu belohnen mit, keine Ahnung, abends irgendwas oder so. Ne? Ja, und das habe ich angefangen zu machen und dann irgendwann hat es einfach dazugehört, dass ich jetzt halt, keine Ahnung, eine Stunde Sport mache oder abends nichts mehr esse, wenn ich keinen Hunger habe, aber ohne, dass mir das gefehlt hat. Oder ich habe gesagt, nee, das brauche ich heute nicht, mache ich morgen. Das ist zum Beispiel auch was skurrilerweise besser funktioniert, wie wenn man sich was verbietet.
Mhm. Aber das klingt ja eher für mich wie so ein Mindset-Shift. Also eher zu sagen, okay, ich deklariere mir die Dinge positiver, um quasi dadurch mir auch Energie zu sparen. Jetzt aber die Frage ist ja, okay, Stunde Sport, aber die Stunde musst du ja irgendwo herholen. Gibt es irgendwas, was du dann gestrichen hast?
Nee, es war wirklich nur eine, Also ich, nee, also gar nicht bewusst, es kann sein, aber ich habe, das war dann halt einfach Bestandteil, ja. Und du darfst nicht vergessen, es war ja, also ich habe ja 2019 im November habe ich quasi damit angefangen und war im April ungefähr fertig und dann war ja 2 Jahre eine Zeit, die wir alle kennen, ja. Das heißt, es war jetzt ehrlicherweise natürlich auch noch nicht so schwierig, das in meinen Alltag zu integrieren, weil ja andere Dinge einfach gar nicht da waren. Und jetzt gehören die einfach dazu und ich mache das dann halt abends oder morgens, also wenn es irgendwie reinpasst oder wenn ich unterwegs bin, dann kann ich ja, keine Ahnung, im Hotel nachmittags das machen, in der Mittagspause oder so, weil dann fallen ja viele tägliche Dinge irgendwie aus. Also genau.
Also es ist, du würdest auch sagen, seit dem Versuch ist auch noch viel übrig geblieben, weil es gibt ja viele, oder es, nicht viele, aber es gibt ja einige Beispiele, da läuft es mal 2 Jahre super und dann fällt man in so ein Loch und dann kommt man irgendwie doch wieder in die alten Gewohnheiten.
Nee, rein. Bis jetzt ist alles so geblieben. Ich muss jetzt noch ein Jahr ungefähr schaffen und dann sagt man ja, nach 3 Jahren ist das Gehirn quasi so, dass es diese Gewohnheit abgelegt hat und ich bis jetzt ist alles wirklich so geblieben. Ja.
Okay, dann drücke ich mal die Daumen für das restliche Jahr. Eine Frage noch aus persönlicher Neugier. Wie schafft man gerne aufzustehen? Das habe ich noch nicht so ganz raus.
Boah, ich glaube, das ist eine Typfrage, ganz ehrlich. Also ich bin ein Frühaufsteher. Für mich ist das kein Problem. Dafür ist für mich manchmal abends im Graben sitzen die absolute Hölle. Ja, also manchmal so ab 10, puh, da ist schon, also mir wäre eigentlich lieb, um 9 ins Bett zu gehen und um 5 aufzustehen, aber das ist halt, dafür habe ich den falschen Beruf ausgesucht.
Ich wollte gerade sagen, das ist schwierig.
Genau, also es ist, glaube ich, also das ist, glaube ich, echt eine Typfrage, aber ja, man vielleicht irgendwie sich das so zu organisieren, dass man einmal die Woche sagt, okay, jetzt irgendwie nehme ich mir die Zeit und schlafe ein bisschen länger, dass ich da irgendwie meinen Genuss auch nicht verliere dran, und weil das ja auch was man schön findet. Und das ist ja, finde ich auch, also ist ja auch wichtig für die Seele, ja, dass man sich nicht irgendwie endlos da kasteit und ansonsten vielleicht probiert, ein bisschen früher ins Bett zu gehen, dass es nicht so schlimm ist, weil meistens sind die Leute, die ja länger schlafen, auch gern die Leute, die abends noch ein bisschen länger was arbeiten. Das ergibt sich ja, ist ja so. Ja, meine Frau macht auch gerne noch abends was und ja, steht morgens wirklich auch nicht so gern auf. Und ich kann das auch verstehen, es ist ja blöd, aber irgendwie, dass man da irgendwie was hinkriegt, ja. Ich versuche dafür am Wochenende manchmal ein bisschen länger liegen zu bleiben, was auch schwierig ist.
Okay. Hast du irgendeine Rückmeldung vielleicht gerade von deiner Familie bekommen, dass du jetzt auch irgendwie anders da nach außen wirkst, vielleicht gelassener oder so?
Nee. Nee, aber. Das Einzige, was meine Frau gesagt hat, ist, dass sie ja den Mann gar nicht geheiratet hat, den sie jetzt sieht. Aber sonst, nee.
Hat sich dein Üben vielleicht auch dadurch geändert, weil du Dinge anders planst?
Nee, hat sich nicht geändert, ehrlich gesagt. Also ist eigentlich immer noch gleich geblieben. Ich merke nur, dass es je länger ich das mache, einfach Erfahrung eine wichtige Rolle spielt. Und dass ich natürlich mehr lerne, was brauche ich wirklich und ist vielleicht nicht so ganz nötig. Aber sonst hat sich es eigentlich nicht geändert. Ich habe auch erstaunlicherweise, merke ich keinen Unterschied, also rein körperlich, zwischen diesen zwei Sachen überhaupt nicht.
Was haben deine Studenten dann letztendlich gesagt, nachdem du dann so nach einem halben Jahr irgendwie mit 42 Kilo weniger auftauchst und sagst, guckt, es geht?
Ja, ja. die haben dann gesagt, oh nee, echt jetzt? Also die fanden das natürlich krass, logisch. Also Logo, die fanden das natürlich wirklich krass. Ich meine, ja, ich glaube, die haben eher so gedacht, oh, das war so klar, dass er das packt. Und also die wissen ja, was ich mache. Und insofern glaube ich, waren so eher so, oh nee, jetzt sagt er schon wieder, dass es funktioniert sozusagen. Ja, also interessanterweise, mein einer Student, mein ehemaliger, der Lukas Bieber, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat jetzt dieses Jahr den Ironman auf Hawaii gemacht, ist im Bundesmusikchor in Siegburg. Und der hat so eine Transformation davor hingelegt. Während seines Masterstudiums hat er bei mir angefangen mit Joggen. Und es endet jetzt, dass er beim Ironman auf Hawaii teilnimmt. Und von dem habe ich als erstes eine Nachricht gekriegt, weil der hat das natürlich gesehen und hat gesagt, Mensch, krass und willkommen im Club und ist doch cool und so. Aber die Studenten waren eher so, oh, jetzt kommt wieder die Bestätigung sozusagen, dass er recht hat. Aber das ist ja okay.
Genau, nee, weil jetzt gibt es ja keine Ausrede mehr als Student zu sagen, okay, ja, Willenskraft, das kann er ja lange erzählen, sondern du hast das ja quasi selber ausprobiert. Deswegen frage ich, habe ich nämlich gefragt, was Studenten.
Ja, klar, haben. Ich meine, ich habe denen natürlich ein Stück weit gezeigt, dass das eine Rolle spielt und dass das nicht umsonst ein Thema ist, mit dem sich auseinanderzusetzen gilt.
Du hast ja auch gesagt, ihr geht mit Ängsten um. Hattest du jemals Angst, auch beim Probespiel oder Nervosität? Kennst du sowas?
Ja, aber wie gesagt, früher habe ich immer gedacht, dass die Lösung ist, dass man da wie so ein Boxer dagegen geht, ne, und sagt, komm schon, ich habe keine Angst und du hast so viel geübt und so eine eher so diese Offensivschiene. Und dann habe ich angefangen, so buddhistische Bücher zu lesen eine Zeit lang. Und da geht es viel um Liebe und wie man Dingen begegnet und werden Gleichnisse erzählt von Dämonen und so. Und so bin ich eigentlich drauf gekommen, dass diese Begegnung mit Angst und Nervosität viel schöner ist, wenn du dir sagst, dass du die willkommen heißt und dass du nicht alleine bist, wenn du auf die Bühne gehst, sondern dass die mit dir sind. Hab das dann selber ausprobiert, habe mich total komisch gefühlt am Anfang, weil das ist ja völlig konträr zu dem, was man denkt, was die Lösung ist und sein muss. Ja? Und die Erfahrung war, dass ich stand draußen und habe ein Solo-Rezital gehabt und natürlich wirst du dann aufgeregt und nervös. Ja? Und dann habe ich das so angefangen und das war so merkwürdig, das Gefühl, dass du kriegst so eine komische innere Ruhe. So, weil das macht was, dass du nicht alleine bist, dass du die Sachen nicht versuchst wegzudrängen, sondern dass du die akzeptierst, dass die da sind. Und deswegen glaube ich fest daran, dass das eigentlich der viel schönere Schlüssel ist, genau andersrum damit umzugehen, wie die versuchen, die Sachen wegzudrücken.
Glaubst du, dass ich das jetzt generell, also du bist ja nicht der Erste, der mir das auch in einem Interview so erzählt. Glaubst du, dass das generell jetzt so ein Umdenken auch, also vor allen Dingen natürlich auch in dieser Musikerwelt gibt, wo es nicht mehr so, es bleibt natürlich immer so ein bisschen Ellbogen, weil die Stellen sind begrenzt, da dürfen wir uns nichts vormachen, aber einfach dieses, okay, wir sind alle nicht alleine, jeder hat das, ich hatte so das Gefühl, früher wurde das alles so ein bisschen auch weggeschwiegen und auch als Schwäche angesehen, wenn da einer wirklich mal gesagt hat, ich habe echt Probleme mit irgendwas.
Na klar, aber war das nicht früher generell mehr so in der Gesellschaft?
Also, auf jeden Fall, klar.
Ich würde das gar nicht nur auf die Musik beziehen. Ich glaube, es war früher generell so, dass in Anführungszeichen Tabuthemen mehr vorhanden waren und mehr gesagt wurde, so und so macht man das und so tut man es nicht. Und die Gesellschaft schreitet voran. Du hast heute ganz andere Informationsmöglichkeiten, denke ich auch. Ja? Also du kannst dich ja heute an allem bedienen. Du kriegst, wenn du willst, kannst du alles relativ direkt haben. Die Leute werden immer besser, muss man einfach auch sagen. Ja? Also die Leistungsdichte wird immer höher. Die Stellen werden nicht mehr. In jedem Genre, sei es in der alten Musik, in der neuen Musik, in der Blasmusik, wird das Level auch immer höher. Ja? Muss man einfach sagen. Die Dichte wird immer größer. Sodass ich glaube, ich, es einfach nur eine logische Konsequenz ist, dass man sich mehr über Dinge informiert und offener ist für Dinge, weil die Gesellschaft natürlich auch offener ist für Dinge, zu Recht, ja, und ich finde, wir müssen uns informieren, was es alles gibt und ich unterrichte Leute aus der ganzen Welt, ich kann ja nicht erwarten, dass alle irgendwie gleich denken oder den gleichen Background haben und insofern finde ich das super wichtig und auch richtig, dass wir das tun, ja, weil es einfach auch eine Vielfalt bedeutet und jeder seine Daseinsberechtigung bekommen kann. Für was?
Wie bist du auf solche Bücher gekommen? Also so buddhistische Bücher, hat es dich schon immer interessiert oder gab es irgendjemanden, der gesagt hat, hier, lies das mal, das könnte dir helfen?
Nee, das war eigentlich alles Neugier. Ich habe dann so, weißt du, diese Bestseller-Sachen, gibt es ja immer so Listen, ne, und so, und dann liest man sich mal durch oder keine Ahnung, so bin ich auf diese Sachen gekommen und dann hat es mich was interessiert, dann habe ich eins gekauft und dann habe ich noch eins gekauft, so habe ich dann drei gehabt, weißt du, und so, das, ja, so, also gar nicht gezielt irgendwie, sondern einfach durch Zufall was gelesen oder geguckt und, ah, das könnte interessant sein, ja, das ist vielleicht ganz spannend, mal schauen, was da so drin steht, genau.
Du hast vorhin gesagt, eigentlich war ja dein Ziel zunächst Solotubist oder Tuba-Solist, so rum, Tuba-Solist zu werden. Jetzt sitzt du im Orchester. Was macht für dich den Reiz des Orchesters aus?
Der Reiz des Orchesters, also ist sicherlich große Werke zu spielen, die man alleine natürlich, wo man überhaupt keine Berührung dazu hätte. Der Reiz ist, dass man gemeinsam was Tolles auf die Beine stellen kann, mit mehr als einer Person. Der Reiz ist, dass man sozial miteinander umgehen muss, ja, weil es nicht jeder hat immer einen gleich guten Tag und das ist auch absolut in Ordnung so. Es ist eine Gemeinschaft, die unglaublich stark sein kann. Man ist aufgehoben, eingebettet in was und es ist schon ein tolles Gefühl, so eine Bruckner-Symphonie oder keine Ahnung, Walküre oder sowas am Abend zu spielen und so eine gemeinschaftliche Kraft zu spüren. Und ich meine, ich spiele im Opernorchester. Für mich ist der Reiz auch, dass es super facettenreich ist. Ja, wir spielen Konzert, Ballett und Oper und da kommt öfters auch mal eine Oper, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, die aber vielleicht ganz interessant ist und vielleicht einen ganz interessanten Inhalt hat. Insofern, das macht's aus, ja.
Wie hältst du die Konzentration aufrecht? Weil als du bist, hat man ja unter Umständen sehr viel Pause.
Das kommt darauf an, welches Stück ist, ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich bei jeder Oper den ganzen Abend auf 400% laufe. Das wäre, glaube ich, gelogen. Und ich glaube, weiß nicht, welcher Kollege das sagen kann. Ich kann es nicht. Ich versuche auch da, wenn ich weiß, es ist jetzt mal irgendwie eine halbe Stunde, ist nichts los, dann fahre ich runter und fahre dann entsprechend wieder hoch. Also ich versuche da nicht. Früher natürlich am Anfang hockst du da drin und du bist natürlich auf irgendwie Dauerbetrieb und bist nach so einem 3 Stunden Opernabend bist du völlig fertig, weil du ja nur auf 400% läufst und so. Aber das ändert sich natürlich mit der Zeit und mit der Routine logischerweise, dass du dann lernst, auch damit umzugehen, weil das ist dann schon extrem anstrengend am Anfang, wenn du dann irgendwie am Abend da rauskommst und denkst so, jetzt habe ich irgendwie 800 Takte gezählt und 4 Töne gespielt, was mal sein kann. Oder andersrum, ja, aber das lernt man mit der Zeit, einfach da ein bisschen zu wissen. Du kennst ja, ich meine, ich habe jetzt viele Opern auch schon irgendwie 60, 70 Mal gespielt, dann kennst du die Texte und dann weißt du, jetzt kommt die Arie und dann fährst du langsam hoch, bereitest dich vor und so. Und dann ist das eigentlich, dann geht es.
Man hat ja unter Umständen dann auch viel Zeit, über den nächsten Ton nachzudenken. Ist das ein Problem für dich? Also so lange Pause zu haben, dann kalt zu starten und eigentlich dann auf dem Punkt da zu sein und vorher nicht schon eine halbe Stunde nachzudenken, okay, eigentlich ist es gar nicht so bequem, die Lage, also so diesen inneren Monolog, was man da manchmal führen könnte.
Ja, das war ja interessanterweise am Anfang, weil das ist das Hauptproblem. Also du kannst ja üben, wie du willst, aber wenn du dann in der Oper da sitzt und vor einer Orchesterstelle, die du irgendwie 1000 Mal geübt hast und im Probespiel gespielt hast, 20 Minuten Pause hast, dann ist das nicht das gleiche Gefühl, wie wenn du das übst. Also das ist einfach nicht dasselbe. Und das kannst du nur, das musst du einfach gemacht haben, ja, und Erfahrung kriegen da drin. Und es gibt gewisse Stellen, die werden sich nie angenehm anfühlen. Bei aller Liebe nicht, weil du einfach quasi einen Kaltstart hinlegen musst. Es geht gar nicht anders. Am Anfang macht man sich darüber natürlich viele Gedanken und Stress und so. Und irgendwann, ja einfach spielen und wird schon, ja, also und wenn es vielleicht mal einen Abend nicht so wird, ja, dann bin ich auch ein Mensch und die Welt wird nicht untergehen, definitiv nicht, weißt du, also man muss schon auch sagen, was wir da machen, das ist so High-End-Zeug und so und wir dürfen auch Menschen sein und dürfen vielleicht auch mal einen Kratzer am Abend spielen, das muss erlaubt sein, wir sind keine Maschinen und deswegen und seit ich mir das auch bewusst sage und das auch weiß, ist das auch gar nicht, dann ist es nicht mehr so schlimm. Und du kriegst Routine in dem auch da. Ja, Erfahrung ist einfach da auch was kommt. Aber am Anfang ist das auf jeden Fall ein Hauptkriterium, wo du echt Angst hast davor. Also, weil du da hockst und denkst, ich bin total kalt. Also, was passiert jetzt gleich? Und es kommt immer näher, du siehst der Stelle quasi ins Auge, ja, der Sänger singt eine Arie und du siehst die Fermate und bla, hast alles tausendmal trainiert, wie atme ich jetzt und so, dann ist der Sänger vielleicht etwas verspätet oder so, der Dirigent schlägt verfrüht, ne? Und eigentlich ist deine ganze Vorbereitung ein bisschen dahin, ja? Genau, aber es ging eigentlich, sagen wir mal so, 98% hat immer geklappt.
Ich habe öfters jetzt, also meistens sind es komischerweise die Solotrompeter, die mir immer so ein bisschen sagen, und ich kann das schon auch nachvollziehen, dass durch den Job so ein bisschen die Gefahr ist, dass der Spaß und die und das Intuitive verloren geht, weil sich ja an diesem Perfekten orientiert wird und das muss so klingen wie auf der Aufnahme und da ist ja schon in den 70ern irgendwas so gespielt worden, das muss genauso klingen. Ist das bei dir auch so? Also kannst du das nachvollziehen?
Ich kann das total nachvollziehen, natürlich. Klar, ich meine, die Erwartungshaltung ist einfach riesig, wobei ich immer noch nicht weiß, ob die mehr von uns selbst kommt oder vom Publikum. Da bin ich mir unschlüssig, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, dass die meisten Menschen im Publikum uns im Kratzer in einem Konzert ohne weiteres verzeihen.
Wenn sie ihn überhaupt hören.
Genau, das ist die nächste Frage, das wollte ich jetzt so konkret nicht ansprechen, aber
doch, kann man aber finden.
Die nächste Frage ist, wie viele Menschen hören das
ja.
Im Konzert? Wie viel Prozent sind das tatsächlich? Ich glaube, dass es nicht viele sind, weil sie einfach einen Gesamtgenuss erleben. Und das ist ja eine Millisekunde oder so, ne? Oder keine Ahnung, also das ist ja nicht viel. Deswegen ist schon die Frage, die ich mir stelle, sind wir intern untereinander so hart miteinander, dass wir quasi dieses Ambiente erzeugt haben? Und das ist, glaube ich, schon was stattgefunden hat. Und klar, Aufnahmen, ja, wir wissen, Aufnahmen sind alle, da ist nichts mehr drin, ja, da hörst du nichts mehr. Das ist alles bereinigt und relativ clean. Wenn was live ausgestrahlt wird, wird es zeitversetzt ausgestrahlt, da läuft dann irgendwie ein Filter hinterher. Also nicht immer, aber manchmal, wo du dann auch nichts mehr hörst. Ja, ich versuche mich davon wirklich frei zu machen und eben das nicht so zu sehen, weil ich glaube, dass ich möchte mir das bewahren, den Spaß, die Freude, die Intuition, die Lust, Musik zu machen. Vielleicht habe ich deswegen auch angefangen, verschiedene Sachen zu machen, dass ich nicht nur im Orchester sitze, ja? Also dass ich eben unterrichte, Mitglied bei Stockholm Chamber Brass bin jetzt und unser Tuba Quartett mache und so, also, dass ich möglichst eben verschiedene Sachen mache, um mir das zu behalten, weil die Gefahr kann ich verstehen, die Gefahr kann da sein, ja.
Okay, du hast gesagt, du kommst ja eigentlich aus der Blasmusik, aus dem Musikverein. Was hast du damals für dich gelernt, was heute vielleicht noch relevant ist oder wo du sagst, okay, das ist eine Erfahrung, die konnte ich da schon sehr früh machen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Rücksicht nehmen aufeinander. Das ist, glaube ich, das Hauptding damals, was ich bis heute mitgenommen habe, auch ins Orchester, dass nicht alle immer den gleichen guten Tag haben und nicht alle immer gleich gut abliefern und dennoch jeder respektvoll behandelt werden darf, soll und kann, weil es, ja, ich meine, die Leute, die im Musikverein neben mir saßen, haben auch nicht alle gleich gut gespielt, dann wie ich irgendwann. Und trotzdem waren sie nett und ich habe sie gemocht und habe ihnen vielleicht die eine oder andere Stelle abgenommen. Und es gab trotzdem ein großes Miteinander. Und das ist, glaube ich, was ich mitgenommen habe.
Du hast ja jetzt schon ein paar Mal deine Ensembles angesprochen. Woodstock Tuba Quartett, was macht das für dich so besonders?
Naja, das macht es für mich so besonders, als dass ich das eine verrückte Idee fand vom Alex, ja, als er mich angerufen hat und gesagt hat, wollen wir sowas machen? Und das ist ja in einer Zeit entstanden, wo wir alle nicht überarbeitet waren. Und dann zu überlegen, was können wir machen, was könnte die Leute sozusagen interessieren daran? Wie klingt das mit Tenor und Bariton und so? Das fand ich irgendwie schon spannend, ja. Und auch wirklich was Neues, auch wieder in was Neues reinzuschnuppern. Das war wirklich auch es macht riesig Spaß, ja. Wenn ich die Jungs da eine Polka spielen höre, das habe ich so nie gemacht, ja. Also das ist für mich einfach komplettes Neuland. Und es ist schön zu sehen, wie viel Freude dahinter steckt, wie viel Spaß, wie viel Liebe zu diesem Genre da ist, ja. Und auch mit dem Volker, dem Pianisten, zusammenzuarbeiten, der ja Jazzmusiker ist und der uns wahnsinnig viel gezeigt hat darüber, wie das funktionieren kann. Und es ist eine tolle Truppe, es macht mega Spaß und es ist wirklich wieder Neuland. Und das ist eigentlich das Interessante daran.
Was sagen deine Kollegen, wenn du im Sommer dann auf so einem Festival stehst? Ich weiß nicht, ihr habt ja in dem Leitner-Stadel, glaube ich, gespielt. Ich weiß nicht, wie viel da reinpasst, aber also da ist so eine Bühne voll verrückter Blasmusiker und dann kommst du wieder zurück ins Orchester. Realisiert das jemand oder ist das denen egal?
Egal, glaube ich. Egal, weiß ich nicht, ob es ihnen egal ist. Sie wissen, was ich mache und ich glaube, sie finden es total okay. Und damit hat sich das aber, glaube ich, auch schon. Also sie verfolgen, was ich so mache, wo ich bin und finden das, glaube ich, auch toll und respektieren das wahnsinnig und so. Genau, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt jemand mich fragt, ob das jetzt komisch ist, dass ich jetzt eine Tosca spiele einen Abend später oder so oder sie fragen, wie war es und dann sage ich gut und dann schauen wir vielleicht ein paar Bilder an und so. Und, ja. Aber es ist für die Wissen, ich mache das ja schon, also ich mache das, bevor es Woodstock Oktoberquartett da war, war ich ja auch schon unterwegs und so. Es ist für die Kollegen auch schon ein bisschen so normal ein Stück weit, dass ich ab und zu dort und dort bin.
Wie kommt man jetzt in ein Ensemble, das eigentlich in Stockholm sitzt?
Also das war so, dass ich 2019 haben sie mich kontaktiert, ob ich aushelfen möchte, weil der Tubist damals nicht konnte. Und du musst wissen, zu Stockholm Jazzbrass habe ich eine ganz tiefe Verbindung seit meinem Studium. Ja? Also als ich Student war, hat mein Lehrer, der Hornprofessor und der Posaunenprofessor, haben da gespielt. Und Stockholm Chamber Brass war damals oft in Hannover und hat viele Konzerte gemacht. Und ich meine, das Quintett ist der absolute Hammer. Ja, also muss man einfach sagen, was die da machen und die Ewald-Aufnahmen, die da gespielt haben und so, das ist einfach Referenzen für diese Sachen. Ja, und die gibt es ja schon so lang. Und für mich waren die immer ein Riesenvorbild, weil das ist ja so, die machen ja keinen Show oder sonst irgendwas, ne? Und es ist ja nicht wirklich, du kannst die ja nirgendwo so richtig reinstecken, ne? Und das waren immer, für mich waren die immer grandios. Und dann hat der Jonas, der Posaunenprofessor, mich angerufen und dann bin ich da mitgegangen. Die haben so eine Akademie im Sommer, wo Quintette aus der ganzen Welt eingeladen werden, also 5 Stück. Und die werden dann unterrichtet die ganze Woche. Dann gibt es 5 Komponisten, die eingeladen werden. Die schreiben dann für diese 5, also jeder schreibt für eines der 5 Ensembles ein Stück. Gibt es einen Kompositionsprofessor, der da dabei ist, der dann die Komponisten coacht. Und so ist die ganze Woche, gibt es quasi Einzelunterricht, Ensembleunterricht, aber auch Unterricht in was können wir Neues kreieren, was kann entstehen. Und das sowas finde ich super innovativ und auch mega interessant. Genau, und dann haben sie letztes Jahr wieder angerufen, weil der Tubist eben auch nicht konnte für den ganzen Sommer, für die ganze Sommertour. Und dann habe ich das wieder gemacht, weil auch im Kalender war, es war ja auch Zeit, ne, muss man ganz ehrlich sagen, also das war überhaupt kein Problem. Und dann hatten wir eine Pause, dann bin ich nach Hause geflogen, dann hatten wir eine Woche Pause und dann wieder Konzert in Österreich. Und dann kam in dieser Woche die Mail, ob ich Interesse hätte, festes Mitglied zu werden, weil der Tubist sich entschieden hat, eben auszusteigen. Ja, und dann stehst du vor dieser Frage, ne? Also wenn so ein Ensemble, also wenn die dich dann fragen, was ja eine Riesenehre ist, also wenn so ein Ensemble anfragt, und dann habe ich das natürlich zu Hause besprochen und so und habe gesagt, und dann haben wir gemeinschaftlich entschieden, ja, ich mache das. Also ich kann nicht Nein sagen. Ich meine, Jonas und Urban sind noch nicht alt, aber auch nicht mehr jung und das sind noch 2 Gründungsmitglieder und das ist vielleicht eine historische Chance, in so einem Ensemble mitzuwirken und deswegen war für mich relativ schnell klar, ja, ich werde das auf jeden Fall ja sagen und jetzt ist seit Januar pendel ich da zwischen Stockholm und Karlsruhe und es ist ein bisschen ein neues Leben, aber es ist ein super interessantes Leben, es macht wahnsinnig Spaß und es ist mein erstes festes Ensemble in der Form, ja. Also ich habe viel Kammermusik immer gemacht, aber ein Ensemble in der Form zu haben, habe ich nie gehabt. Und was ich vorher gesagt habe, dass ich früher während meiner Sturm- und Drangzeit vielleicht nicht immer so fair war mit anderen Leuten, weil es so leistungsmäßig und so, jetzt ist das irgendwie, jetzt bin ich, glaube ich, dazu bereit und das fühlt sich unheimlich, unheimlich wertvoll und gut an und ich bin unheimlich dankbar. Es ist wirklich eine grandiose Sache.
Wie bekommt man das alles unter den Hut? Also Orchester, Professur, nach Stockholm reisen und Familie?
Das klingt so viel, gell?
Ja.
Aber es ist irgendwie gar nicht, also es ist irgendwie gar nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Also unterrichten tue ich so, dass es passt, ne? Dass es nicht, also dass ich nicht jetzt irgendwie da rumhetzen muss oder so. Und mit dem Quintett war es jetzt Anfang des Jahres viel, weil wir eine neue CD gemacht haben. Jetzt im Moment ist ganz ruhig. Also jetzt im Moment ist nichts. Nächstes erst wieder im Dezember. Und da habe ich dann ein Konzert, einen Opernabend, wo ich eine Aushilfe dann bezahle, dass ich da hin kann. Das ist irgendwie, also das fühlt sich gar nicht so viel an. Es klingt von außen so viel, aber es fühlt sich gar nicht so an, weil ich versuche einfach auch da zu gucken. Also jetzt bin ich eine Zeit lang da und dann mache ich vielleicht mal 3-4 Tage das. Manchmal jetzt Anfang des Jahres bin ich Freitagnachmittags nach Stockholm geflogen und sonntagsabends wieder zurück. Und habe am Samstag und am Freitagabend haben wir geprobt, am Samstagmorgen haben wir geprobt, dann sind wir nach Mittelschweden gefahren, haben dort ein Konzert gespielt, sind am Samstagnacht wieder zurückgefahren und am Sonntag saß ich wieder im Flugzeug und war am Montag wieder für die Familie da um 6 Uhr morgens. Letztes Mal für die Fertigstellung von der CD bin ich am Sonntagmorgen geflogen und am Dienstagnacht wieder zurück. Also das ist irgendwie, letztendlich, wenn du mit dem Zug nach Berlin fährst, brauchst du wahrscheinlich länger. Weißt du, also das ist so eine Relationssache, glaube ich. Also das geht schon.
Okay. Aber es ist ja auch belastender. Also merkt deine Familie, dass du jetzt energetisch vielleicht irgendwie noch was drauf hast? Oder ist es sogar eher umgekehrt, dass sie sagen, okay, cool, das gibt ihm gerade so viel Energie mit, dass es ihm wirklich sehr gut tut?
Also ich glaube, wenn ich nur eine Sache machen würde, dann würde das nicht funktionieren für mich. Und ich, also das hat sich so rauskristallisiert, ja. Also wenn ich jetzt nur eine Sache machen würde, das glaube ich, wäre für mich, ich will jetzt nicht sagen mein Untergang, aber das wäre für mich auf jeden Fall nicht sehr spannend. Ich würde mir, glaube ich, dann schnell wieder noch was suchen, ne? Also weil das wäre nichts für mich. Und ich glaube, dass sie das schon auch wissen, dass ich so bin. Und ich bin dankbar, dass sie das akzeptieren. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt darauf bestehen würde oder so. Aber es gehört halt dazu. Es hat sich eins nach dem anderen, weißt du, im Leben hat sich eins nach dem anderen, kam so dazu, ne? Und dann muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Also ich mache jetzt zum Beispiel, seit ich im Quintett bin, weniger Meisterkurse, was ich davor ganz viel gemacht habe, ne? Dass ich alleine unterwegs war. Das mache ich jetzt natürlich weniger, weil das geht dann nicht auch noch. Also das wäre dann echt ein bisschen zu heftig. Genau, so jetzt dosiere ich das ein bisschen um, mache davon ein bisschen mehr und davon ein bisschen weniger und vielleicht kommt wieder eine Zeit, wo es dann wieder ein bisschen andersrum ist oder so, das wird man dann sehen.
Also ich kann das gut nachvollziehen mit dem, dass man verschiedene Dinge braucht, so bin ich auch. Ich glaube, das hat meine Frau auch relativ früh schon festgestellt. Wer ist das Regulativ, der sagt, das ist zu viel, bist du das selber oder kommt das von außen? Also weil ich kenne das, ich merke das manchmal zu spät, dass es zu viel ist. Dann bin ich durch und denke mir, okay, ich hätte bei der Planung vielleicht vorher aufpassen müssen.
Ich glaube, dass ich früh frage. Also ich frage einfach früh, was denkst du? Und ich frage einfach früh, du, ich habe die und die Anfrage da und da. Geht das oder geht es nicht? Und dann manchmal kommt auch die Frage, ist es so wichtig? Also ist es jetzt wichtig? Ne? Und das ist natürlich auch eine entscheidende Frage. Ja? Ist es wichtig? Und dann manchmal kommt man zu dem Punkt, ja, eigentlich ist es nicht so wichtig. Ne? Und dann sage ich das selber ab, ohne dann auch nochmal zu fragen. Und irgendwann fragt meine Frau dann, du, was ist jetzt da eigentlich in der Woche? Und dann sage ich, habe ich schon lange abgesagt. Ah, okay. Und wenn es ganz wichtig ist, dann sage ich auch, du, das ist mir echt wichtig. Und meinst du, wir kriegen es hin? Und dann ist es meistens auch so, dass sie dann sagt, ja, lass mal gucken, also ob wir es hinkriegen. Aber ich frage schon immer früh. Also ich versuche das wirklich rechtzeitig zu planen und auch für mich rechtzeitig zu wissen, was kommt, weil nichts ist schlimmer, glaube ich, wenn im Terminkalender Chaos ist. Das, und dann man merkt, oh Gott, das habe ich Gott sei Dank noch nicht gehabt. Aber das stelle ich mir, wenn du dann da drin steckst, das ist ja dann, boah, das versuche ich zu vermeiden, indem ich früh frage.
Wie sieht dein täglicher Ablauf aus? Also vor allen Dingen beim Üben.
Das kommt darauf an, was ich habe. Also das ist ganz unterschiedlich. Also wenn ich nichts habe, zum Beispiel morgens, mache ich irgendwie ein paar Übungen oder so. Dann kommt es darauf an, was ich habe, ja, was ich vorbereiten muss. Dann schaue ich da rein und dort rein und bereite mich einfach so vor, schaue, dass ich vielleicht ein bisschen im Voraus arbeite, weil ich ja weiß, was vielleicht irgendwann kommt. Wenn ich ein Quintett-Sache anstehen habe, übe ich natürlich viel Quintett, mache ein bisschen anderes Programm, weil es ein bisschen eine andere Spielweise ist. Wenn ich, keine Ahnung, Orchester habe und da kommt ein dickes Brett, dann muss ich das natürlich auch vorbereiten, gezielt. Also das variiert ganz stark, was steht vor der Tür und was kann ich langfristig wie vorbereiten. Und so unterscheidet sich das Programm eigentlich die ganze Zeit.
Okay, angenommen, du fährst jetzt zum Auftritt, du stehst im Stau, Vollsperrung und dann kommst gerade so rein, hast noch 5 Minuten oder 10 Minuten. Was ist so das absolute Muss, was du spielen würdest, damit du sagst, okay, ich fühle mich
FCF. Wohl? Nein, ja, Quatsch. Ich würde, keine Ahnung, vielleicht 3 Töne spielen und dann go.
Okay. Also du bist jetzt keiner, der dann Panik ausbricht und sagt, okay, meine Routine sitzt völlig durcheinander.
Nee, überhaupt nicht. Nee. Bringt ja nichts. Ich meine, das ist ja, also das wäre ja dann noch, das ist ja dann der Super-GAU. Ich meine, das kann ja immer passieren und dann kommst du irgendwo hin und keine Ahnung, bist total eingefahren in dem, was du tun musst, ne? Und du kannst es dann nicht tun. Das ist natürlich schrecklich, ja. Ich kann auch die Leute dann verstehen, dass das für die ganz schlimm ist, aber ich mache mir darüber keine Gedanken. Das wird sich die ersten 10, 15 Minuten sicher nicht toll anfühlen, ja, wenn du da sitzt, aber es ist so, ist das Leben, ja, dann ist es halt so. Also ich kann es ja nicht ändern, ja, aber ich würde mir da jetzt, nee. Mhm.
Okay. Was bringt die Zukunft? Hast du irgendwelche Ideen oder Projekte, die jetzt anstehen?
Ich bin eigentlich jetzt gerade froh, dass es ein bisschen ruhiger ist, dass ich also nur Orchester spiele und unterrichte und dann im Dezember bin ich wieder in Schweden mit einem, da haben wir mit dem Quintett ein schönes Konzert mit Chor in Stockholm. Ansonsten sehen wir, was kommt. Nee, es gibt nichts Konkretes geplant. Also es läuft immer, ne? Es kommen Anfragen rein und es kommt hier Konzert rein und da Konzert rein. Und deswegen, nee, ich weiß nicht, was da kommt. Und es ist auch, das Schöne ist, dass ich das nie wusste, abseits von meinem Orchesterjob und vom Unterrichten. Und das soll auch so bleiben, weil das ist echt, das ist wunderschön. Dann kommt irgendwie eine Anfrage rein. Jetzt vorm Sommer hat mich der Flo gefragt, ob ich in Zürich aushelfen kann. Und das fand ich irgendwie cool. Dann bin ich da hingefahren, habe gespielt. War für mich ein super Abend. Mein erster Abend, wo ich Leute ohne Maske im Publikum gesehen habe. Danke, Flo, nochmal, dass ich für dich spielen durfte. Und so, ja, einfach schauen, was kommt. Ich bin grundsätzlich super happy mit allem, was da ist und was so ist, wie es ist. Und deswegen habe ich jetzt keine konkrete Erwartungshaltung an die Zukunft, ehrlich gesagt.
Okay, wir kommen langsam zum Schluss, Dirk. Ich mache am Schluss immer so eine kleine Schnellfragerunde, da wären wir jetzt. Erste Frage, Kammermusik oder Orchester?
Kammermusik.
Unterrichten oder spielen?
Unterrichten.
Ehrlich? Jetzt bin ich überrascht.
Das ist super schwierig, weil ich mache beides so super gerne, aber Unterrichten.
Okay. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Kajak fahren.
Oh, okay, cool. Wie kommt das?
Habe ich in Schweden ausprobiert im Sommer, wo ich mit dem Quintett im Sommer da war und da der Freund unserer Hornistin ist so ein, der macht so Marathon-Kajak, so eine Disziplin, wo die so auf dem See irgendwie Rennen fahren und dann das Boot rausnehmen müssen und zum nächsten See joggen und dann wieder rein. Und ich habe ihn gefragt, ob ich das mal ausprobieren kann. Und ich kann behaupten, dass es, glaube ich, eine der einzigen Sachen in meinem Leben ist, wo ich innerhalb von einer Stunde noch nicht mal einen Ansatz von einer Idee hatte, wie das funktionieren soll. Ich habe also keine 50 Zentimeter geschafft, mit dem Boot in irgendeine Richtung zu kommen. Und das möchte ich jetzt vielleicht fürs nächste Jahr mal anfangen zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert.
Okay. Ist das so super schwer? Das dachte ich gar nicht.
Das ist der Wahnsinn. Ich habe ja, also ich habe gefragt, ob ich das mal machen kann. Und dann hat er gesagt, ja, komm, ich habe zwei Boote und ich habe ein bisschen ein breiteres gekriegt, aber dadurch, dass das hat keine, unten ist keine Fläche, ne? Das geht ganz spitz. Und wenn du dich da reinsetzt, das wackelt in alle Richtungen. Das ist wie eine Meditation, was du dir sagst, also dass du wie ein Baumstamm dich fühlst, ne? Und irgendwie, und wenn du dann aber das Ruder nach vorne, musst du das im Rumpfmuskel irgendwie abgleichen. Und es ist so fragil. Und ich habe immer gedacht, ja, ich hab's, du kannst loslassen. Und dann hat er losgelassen, es hat zack gemacht und ich lag im Wasser. Also wirklich, das hat keine Sekunde gedauert. Und das ist, so eine Erfahrung habe ich ganz selten in meinem Leben gemacht, dass ich so gar keinen Schlüssel hatte, wie. Und das hat mich so angefuchst, dass ich das auf jeden Fall wieder ausprobieren möchte. Und vielleicht kann ich irgendwann so eine kleine Runde auf dem See mit diesen, weil das ist echt der Wahnsinn. Okay, krass.
Wusste ich gar nicht, dass das so schwer ist. Ich dachte, okay, das ist halt, boah. Ja, jetzt nicht nur paddeln, aber es ist halt, dass es so krass schwer ist, wusste ich nicht. Okay.
Nee, das ist richtig. Also das, wie gesagt, ich habe so viel ausprobiert in den letzten Jahren, seit ich das kann. Ja, ich war das erste Mal in meinem Leben joggen und so. Ich habe das erste Mal 10 Kilometer gejoggt. Keine Ahnung, ich habe Stand-up gemacht und das ganze Zeug. Aber das da, no way, ich habe keine Ahnung.
Okay, ich sehe schon, vielleicht postest du so in einem Jahr auch so ein Bild. Bin jetzt Kajak-Marathon, Fahrer, Läufer.
Das glaube ich nicht.
Ja, abwarten.
Mal sehen.
Genau. Deine schlechteste Angewohnheit?
Zahnpasta im Waschbecken nicht immer wegputzen.
Okay, also schlechteste Angewohnheit aus der Sicht deiner Frau wahrscheinlich dann.
Ja, auch von mir, ist ja nicht besonders nett.
Oder? Ja, schon. Okay. Okay, welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal geschaut oder gelesen haben? Bücher hast du ja, also bist du ja ein Vielleser, so wie das klingt?
Na, eigentlich gar nicht mal so. Also ich lese immer, wenn ich Zeit habe, sozusagen. Aber das, was ich dir jetzt beschrieben habe, die Bücher, über die wir gesprochen haben, die sind ja jetzt nicht in 3 Monaten gelesen gewesen. Also insofern wäre es jetzt ein bisschen gelogen, wenn ich sage, ich bin ein absoluter Vielleser. Wenn mich was interessiert, beschäftige ich mich eine Zeit lang mit dem Thema und lese ein paar Sachen dazu. Aber dann kann es auch mal wieder sein, dass eine Weile zwischendrin nichts passiert. Also ich bin kein Vielleser, aber wenn ich was lese, dann lese ich keine Romane oder sowas, sondern ich lese dann irgendwelche Sachbücher zu irgendwelchen Themen. Aber Vielleser wäre, glaube ich, echt ein bisschen, also da würde man mich ein bisschen zu gut darstellen in der Richtung zumindest. So, jetzt soll ich dir was empfehlen, einen Film oder ein Buch?
Ja, beides. Oder gern mehr als eins, was dir gerade so in den Sinn kommt.
Film Systemsprenger?
Oh, okay. Der liegt schon seit einem Jahr bei mir hier rum und ich habe ihn noch nicht gelesen, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin noch nicht in der Stimmung dazu, weil ich bin ja auch Lehrer und dann muss man das irgendwie, finde ich, also abends dann nochmal so einen Film gucken, war ich noch nicht, aber der liegt bei mir schon lang rum, tatsächlich.
Das ist auf jeden Fall ein Film, den ich empfehlen kann und Buch, ich habe jetzt gerade ein neues gekriegt, das liegt oben, aber das weiß ich nicht.
Also ansonsten, welches hast du?
Ich habe ein Buch jetzt gerade bekommen, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Ich habe zum Beispiel jetzt hier liegen, genau das kann man ja empfehlen, oder?
On-Off-Gesundheit, den Körper neu erschaffen durch Ernährung. Ah, okay. Ist das gut?
Ich weiß es nicht, ich habe mal angefangen. Ist auf jeden Fall interessant. Da geht so viel über Immunsystem, fittes Gehirn, langsamer Altern, freie Blutbahnen und sowas. Mal schauen, ich weiß nicht. Also es ist sehr wissenschaftlich. Ich weiß nicht, ob ich das alles so checken werde, aber ich versuche mal zu gucken, was man macht.
Okay. Okay.
Genau.
Welche Aufnahme würdest du empfehlen, dass man unbedingt mal gehört haben muss?
Das ist lustig, dass mir die jetzt einfällt, aber 5. Schostakowitsch mit Leningrad aus den 80er Jahren.
Okay.
Das ist eine der ersten Aufnahmen, die ich in meiner Jugend gehört habe und fand ich brutal faszinierend. Was für eine Energie. Also Wahnsinn. Was für eine Power. Ja. Diese Streicher hatten und so, das war echt, also schon enorm.
Okay. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene oder die Bläserszene?
Private Wünsche für mich und die Familie und so, meinst du? Dass wir alle weiterhin so viel Spaß miteinander haben, dass die Kinder das bekommen, was sie sich wünschen, lernen mit Erfolg und Niederlage umzugehen. Dass sie vielleicht von uns einen Planet überlassen kriegen, der nicht perspektivlos ist, dass wir gesund sind natürlich und dass wir weiter so ein tolles Team sind, wie wir sind.
Okay, schön. Und die Wünsche für die Blasmusik?
Die Wünsche für die Blasmusik, ich wünsche mir, dass das aus dem Hype ein Standard wird, ein Stück weit. Und dass nicht die Gefahr besteht, dass alle Festivals und alles, was im Moment aus dem Boden schießt und überall stattfindet, vielleicht nicht doch der Gefahr unterliegt, dass es zu viel ist und dass es zu aufgebläht ist und dass es zu wirtschaftlich wird. Weil für mich die Faszination an der Blasmusik war immer schon, weil ich das ja auch erst jetzt relativ spät so kennengelernt habe, dass es die Leute machen, weil es ihr Ursprung ist und ihre Intention ist und es so viele Menschen lieben. Und ich hoffe, dass der Wirtschaftsfaktor nicht überhand nimmt und der ein oder andere vielleicht sich übernimmt und deswegen so das Ganze wieder ein bisschen in sich zusammensackt. Ich hoffe, dass das so ehrlich, dass es ehrlich bleibt und dass die Menschen weiterhin das lieben, weil es ehrlich ist und nicht, weil es vielleicht zu viel Wirtschaftlichkeit dahinter gibt.
Okay. Dirk, vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit heute Morgen genommen hast.
Gerne.
Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt.
Auf jeden Fall, sehr. Danke dir.
Das war die Folge mit Dirk Hirte. Ich hoffe, ihr fandet die genauso spannend wie ich. Es war mal wieder ein Gespräch, das sehr tief ging, sehr persönlich war, und das sind mir immer die liebsten Gespräche, wenn ich schaffe, mit meinen Gästen so ins Gespräch zu kommen. Ich finde es faszinierend, wie reflektiert jemand sein kann, der aber auch sehr selbstkritisch mit sich ist und seine Einstellung so hinterfragt und aber auch offen zugeben kann, dass das vielleicht ein bisschen zu viel war. Ich nehme auch wieder einige Dinge für mich mit. Ich versuche mal in meinem Alltag Dinge als Freizeit zu deklarieren, die mir vielleicht gar nicht so leicht fallen, und guck mal, wie das ist. Mich würde interessieren, was habt ihr denn von dieser Folge mitgenommen? Taggt mich gerne auf Instagram oder schreibt mich persönlich an, wie ihr diese Folge fandet. Oder, um mir ein bisschen in der Reichweite zu helfen, schreibt einfach in die Apple-Kommentare, wie ihr diesen Podcast fandet. Empfehlt ihn gerne weiter, und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann lade ich euch auf Patreon ein, einer Plattform, die es mir ermöglicht, diesen Podcast etwas zu finanzieren. Dort findet ihr eine ganze Menge mittlerweile an Zusatzfolgen, über 12, 13 Stunden Zusatzfolgen sollte es mittlerweile auf Patreon geben. Natürlich kostet das Ganze ein bisschen was, aber das ist alles monatlich kündbar. Schaut einfach mal vorbei und entscheidet euch, ob ihr nicht vielleicht doch meine Arbeit ein bisschen unterstützen wollt. Wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt, ein bisschen Einblick in den Podcast, was mich bewegt, welche Gedanken ich manchmal auch noch habe, dann folgt mir entweder auf Instagram oder abonniert sogar meinen Newsletter, die E-Mail, die kommt einmal im Monat. Und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ich möchte mich nochmal bei dem Supporter bedanken, bei Buffet Grandport und bei der Konzertmeister-App. Danke an Jakob Ax für den Schnitt, an Dirk Mattes für die Musik. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bleibt gesund, macht's gut, euer Andi.